Heute ist der erste Advent, haben wir schon mitgekriegt, das erste Lichtlein brennt, auch das haben wir mitgekriegt, Adventus Domini, Ankunft des Herrn, und ich würde gerne mit uns heute über den zweiten Advent sprechen, nicht über den zweiten Adventssonntag, sondern über den Advent 2.0, über das, was wir auch feiern, nämlich das Fest der Geburt Jesu. Das ist das, was jedes Jahr kommt, Weihnachten wird vorbereitet, wir gedenken der Geburt Jesu, ganz selbstverständlich, vor knapp 2000 Jahren kam er auf diese Erde, aber die Christen schauen auf ein zweites Kommen Jesu, auf die Ankunft unseres Herrn. Jesus hat versprochen, wiederzukommen, und wir werden ermahnt, den Zeitpunkt nicht zu verpennen, so wie das Volk, das jüdische Volk es damals gemacht hat. In seinem Buch Der Messias im beiden Testamenten, vielleicht kennt einer so ein ganz altes Buch von John Meldau, da gibt es 333 Prophezeiungen im Alten Testament über das Kommen Jesu, die in allen Einzelheiten auf die Person Jesus zutreffen. Ist einfach genial. Und dieser John Meldau schreibt, die Wahrscheinlichkeit einer Zufallserfüllung, wie sie von Mathematikern nach der Wahrscheinlichkeitstheorie kalkuliert wird, ist bei nur 50 Prophezeiungen, nicht bei 333, nur bei 50 zutreffenden Prophezeiungen geringer als 1 zu 1,1 Billionen. Wie viel mehr? 333 Zusagen. Und wie viele Zusagen gibt es, dass Jesus wiederkommt? Das wird geschehen. Ohne Frage. Das wird geschehen. Also es lohnt sich dafür zu leben, sich von allem zu enthalten, was sich gegen diese geistlichen, moralischen Werte unseres Glaubens stellen wollen. Es lohnt sich, diesen wunderbaren Augenblick zu erwarten. Es braucht auch Mut heute und Kraft und auch in Portionen wirklich Überwindung, nämlich bis zum Schluss auszuhalten und an diesem Thema festzuhalten. Ich weiß, dass meine Eltern, die sind schon doch etwas älter, und ich bin als Kind in einer Gemeinde geboren, wo die Christen alle schon ihren Koffer gepackt hatten. Wir kennen ja bei den Müttern, bevor es zur Geburt des Kindes kommt, dann hat man schon den kleinen Koffer, den Suitcase gepackt im Flur, sodass man ganz schnell den Koffer packt und dann ab ins Krankenhaus geht. Und ich weiß, dass damals in meiner Gemeinde, wo ich herkomme, genau dieses Denken war. Die hatten alle schon ihr geistiges Köfferchen gepackt und das stand im Flur, weil sie wussten, es geht gleich los. Nur in der Zeit haben sie vergessen, irgendwas zu tun, sondern die haben nur gewartet. Heute entdecke ich genau das Gegenteil. Da ist kein Koffer gepackt, da ist nichts im Flur, man macht alles Mögliche, aber irgendwie keiner will so richtig glauben, dass es wirklich mal losgeht. So, wir leben manchmal so in Extremen, und ich würde uns gerne helfen wollen, ein bisschen den Blick auch auf diese zweite Ankunft unseres Herrn mal zu richten. Und es gibt einige gute Botschaften, ich habe nur 2 bzw. 3 rausgegriffen, die ganz wichtig sind, die wir behalten müssen. Einmal, erwarten ist ein wichtiges Stichwort. Nicht nur warten, sondern erwarten. Es gibt einen Text aus Lukas Kapitel 2, Vers 25, und siehe, es war in Jerusalem ein Mann mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israel, und der Heilige Geist war auf ihm. Simeon in der weihnachtlichen Geschichte von Lukas, nur am Rande eigentlich erwähnt, gar nicht so große Geschichte von ihm, aber wenn man ihn so beobachtet, dann wird einem einiges deutlich. Das kleine Wörtchen, und siehe, heißt, hey, sieh hin, schau mal drauf, was hier abläuft, was das für ein Mensch ist, begreif das, sieh her, in Vers 25. Und das heißt, der Blick soll uns auf diesen Simeon gelenkt werden, auf sein Leben. Simeon wartet auf den Trost Israel, also auf den Messias, den damaligen Messias, Jesus Christus, der kommen sollte. Und über das Warten wurde er auch recht alt. Und man muss sich das mal vorstellen, man kommt Woche für Woche, Tag für Tag in den Tempel und in der Erwartung, da muss doch der Messias kommen. Ich würde es verstehen, wenn da der eine und der andere sagt, hey, das Warten bin ich leid und satt, ich habe keinen Bock mehr drauf, er kommt ja sowieso nicht, ich gehe meinem Tagesgeschäft nach. Aber hier steht geschrieben, er war ein gerechter, gottesfürchtiger Mann und er wartete geduldig auf diesen Trost Israels. Er wurde in der Zeit des Wartens nicht bitter. Er hat sein Leben nicht verändert. Er war nicht enttäuscht über das, was da nicht passierte. Er zog sich nicht zurück, sondern er war immer im Tempel zu finden, um die Erfüllung der göttlichen Zusage zu erleben. Er wartete nicht nur, und jetzt kommt der Unterschied, sondern er wartete. Ich kann auf jemanden warten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr auf einen Besuch wartet. Vielleicht nicht so ein interessanter Besuch. Ihr wisst, da ist irgendwie so ein Essen anberaumt und man sagt, ach, mal gucken, die werden schon klingeln, wenn sie kommen. Ne? Die werden sich schon bemerkbar machen. Ich gehe schon mal die Wäsche, meine Frau würde jetzt die Wäsche nochmal falten. Ich würde vielleicht nochmal durchsaugen oder vielleicht auch nochmal ins Büro runtergehen. Der Besuch, der wird sich schon ankündigen. Das ist eine Form von Warten. Aber wenn ich sage, ich erwarte jemanden, und ich denke an die Zeit, als ich mit Conny befreundet war und sie hat sich angekündigt. Siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir ging. Hoffe ich doch, oder? Ihr seid mit mir. Hey, ich konnte es doch gar nicht erwarten. Ich habe am Fenster geguckt, wann kommt sie. Und wir, damals gab es noch kein Telefon zum Anrufen, ich komme 5 Minuten später oder 10 Minuten. Dann habe ich gesagt, okay, in der Zeit kann ich ja auch noch was machen. Nein, ich erwartete sie förmlich und es war mir so, als wenn diese Zeit zu lange wird, bevor sie kommt. Dieses Erwarten, dieses hoffnungsvolle auf etwas warten, dieses nervöse Hin- und Herrennen und gucken, woher kommt sie? Kommt sie von dieser Seite mit dem Auto oder von jener Seite? Wird sie lang genug bleiben? Wie wird diese Zeit werden? Das war Erwarten. Dieses Treffen habe ich erwartet. Simon erwartete den Messias. Das ist ein Unterschied. Er war voller innere Anspannung. Wird es heute sein? Wird es morgen sein? Wie wird es sein, wenn er kommt? Wie wird das sein? Dieser Moment. Und er war genau in dem richtigen Moment im Tempel, als die Eltern Jesus zur Beschneidung zum Tempel brachten. Er war da, weil auch er alle Tage da war. Er war da, weil er jeden Tag wartete und erwartete. Und er konnte den Messias sehen. Wenn man bedenkt, dass die Prophezeiung über den kommenden Messias sehr, 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 sehr alt waren, dann könnte man sagen, was für ein Narr. Denn vor dir haben ja auch schon Leute gewartet und erwartet. Und wenn die bei den anderen zu deren Zeit nicht gekommen ist, warum glaubst du, dass es genau zu deiner Zeit geschieht? Wisst ihr, was ich feststelle, dass genau diese Haltung oftmals uns hindern möchte, dass wir diese Haltung an den Tag setzen, es könnte heute sein. Dieser innere Gedanke, es könnte heute sein. Simon ließ sich nicht von der Gedankenlosigkeit anderer aufhalten. Er wusste, dass er wachsam sein musste und sich vor allem sich daran halten musste, in den Tempel zu gehen. Denn er wusste, im Tempel offenbart sich Gott. Für mich ist das auch ein Beispiel für unsere Gemeinden. Es ist wichtig, in der Gemeinde zu sein. Es gibt kein Christsein ohne Gemeinde, sondern man muss vorne dran sein. Man muss Impulse bekommen, Ideen von dem, was Gott will. Eine Predigt hören, wieder mal aufgerüttelt werden. Leute haben, die sagen, hey, wie geht's dir? Du siehst heute nicht so gut aus. Hey, wir beten für dich. Da gibt es ein Gebetsanliegen, dass wir sind gemeinsam unterwegs. Wir erwarten diesen Herrn. Genau darum geht es. Ich möchte uns ermutigen, über das Warten auf das zweite Kommen Jesu nicht müde zu werden und nicht nachlässig. Ein zweiter Gedanke, bleib in der Zeit des Wartens standhaft. Man kann ja schon mal müde werden, wenn man auf etwas wartet, so wie ich vorhin sagte. Und ich möchte mal einen Text aus Matthäus 13, den Vers 24 vorlegen, das Unkraut unter dem Weizen. Jesus hat viele Beispiele genannt, viele Gleichnisse zum diesem neuen erwarteten Ankommen. Und da geht es um das Böse und das Gute, das ausreifen muss. Da sagt er, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen unter seinen Acker säte. Als die Leute aber schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und die Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Diese Bilder waren in Palästina sehr bekannt, in der damaligen Umfeld, sehr vertraut. Bei dem Unkraut, von dem hier die Rede ist, handelt es sich um so eine Grassorte. Der botanische Name, wer nachlesen will, Lolium oder Lolch genannt. Und diese Grassorte sieht am Anfang aus wie Ähren, wenn sie ganz frisch hervortreten. Ähnlich wie der Weizen. Und deshalb kann man am Anfang noch gar nicht so richtig unterscheiden, ist das jetzt der Weizen, den ich da gesät habe, oder ist das Unkraut, ist das dieses Lolch. Und dieser Lolch oder dieser Lolium ist eine starke Grassorte. Sie ist robust, sie ist trittfest, sehr konkurrenzstark, durchsetzungsfähig gegenüber anderen Pflanzen und hat eine sehr schnelle Anfangsentwicklung. Und wenn dann der Lolch aufsprießt, kann man ihn sehr wohl vom Weizen unterscheiden, vielleicht in etwa, aber zu diesem Zeitpunkt hat er sich in der Erde schon mit dem guten Weizen verbunden. Das heißt, die Wurzeln sind miteinander verwoben. Und wenn man jetzt anfangen würde auszureißen, würde man das Gute mit ausreißen. Das ist der Grundgedanke in diesem Beispiel. Der Ansatz, der hier gebracht wird, lass beides mal wachsen. Das heißt, Böses und Gutes muss ausreifen, muss wachsen. Du geh nicht her und reiße vor der Zeit aus und sag, ich werde mal jetzt schon trennen, das Gute links, das Rechts ist dann schlecht, sondern im Gegenteil, wenn du das tun würdest, würdest du mit Sicherheit viel mehr ausreißen, als du denkst. Denn wer bin ich, dass ich beurteile, was jetzt recht und nicht recht ist? Vor der Zeit. Übrigens gab es damals in Israel so eine schreckliche Drohung, die man ausgesprochen hat, wenn man jemanden nicht mochte. Die gibt es übrigens bis heute in Indien. Also wenn man seinen Feind irgendwas anhaben will, dann sagt man, ich werde böse Saat auf dein Feld sehen. Und dann hat man halt die böse Saat ausgeworfen. Wir müssen Folgendes sehen, dass in dieser Welt es Mächte gibt, feindliche Mächte, die darauf aus sind, die gute Saat zu vernichten. Die nur darauf lauern, etwas Ungutes in dein Leben zu sehen. Die ungute Saat, die das Ungute in dieser Welt sehen wollen. Diese Mächte gönnen dir nicht die gute Saat. Sie gönnen dir nicht dein gesegnetes, erfolgreiches Leben. Auch wenn wir als Christen gerne das anders hätten bis zum Kommen Jesu, wir würden gerne das Böse schneller ausreißen. Glaub mir, mir geht das so wie den Jüngern. Ich würde schon längst schon mal Feuer vom Himmel fallen lassen, vorab. Oder? Wie oft sitze ich vor dem Fernseher und sehe das ganze Elend dieser Welt und ich will jetzt gar nicht in die Details gehen. Da würde ich, glaube ich, jetzt echt uns in Schwierigkeiten bringen. Vielleicht sind wir ja auch ähnlich unterwegs. Dann denke ich mir, Gott, warum lässt du das zu? Wie geht das eigentlich in dieser Welt? Warum lässt du das zu? Ich würde das doch ganz anders machen. Ich würde das von vornherein reglementieren. Ich würde den Leuten schon von vornherein sagen, geht nicht und was weiß ich was. Aber ich glaube, dass Gott einen Gedanken hat bei dem Ganzen, was da passiert. Nämlich während das Böse ausreift, reift auch das Gute heran. Oder soll ich das anders sagen? An dem Bösen reift das Gute und an dem Guten das Böse heran. Das heißt, es wird erst sichtbar an dem anderen. Denn wenn es kein Beurteilungskriterium gibt, wie soll was deutlich werden, was gut ist und was böse ist? Deswegen sind die Christen auch auf dieser Welt nicht ganz alleine unterwegs und nicht so, dass wir sagen, ach, wäre das schön, wenn Erweckung wäre, alles wäre super toll hier und das Böse wäre schon ausgerauft. Nein, im Gegenteil, an diesem wird gerade sichtbar, was Gott eigentlich plant. Gerade an dem gerechten und vorbildlichen Leben des Volkes Gottes sieht man das Böse umso deutlicher. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir in unsere Position einnehmen und standhaft dabei bleiben. Denn nur daran erkennt man den Unterschied. Da kann man jetzt auch drüber nachdenken, wo wir auch schon mal als Christen gerne mal die Seite wechseln. Die Gefahr besteht sehr deutlich. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt und das, was Jesus sagt, sondern ihr sollt an dem festhalten. Das Böse reift in vielen Gestalten aus. Ich will mal vielleicht ein paar Dinge nennen. Religiöse, politische Verführung. Sehen wir in der Bibel, können wir auch einige Textstellen lesen. Ich bin's. Christus wird geklont, der falsche Prophet tritt auf. Viele Zeichen und Wunder geschehen. Und wenn es möglich wäre, würden diese Kräfte auch die Auserwählten verführen. Wir können das in Markus, in Thessalonicher Offenbarung lesen, wo auch immer. Eine Frau, mit der ich, also Pamela Giel, eine Prophetin, mit der ich hin und wieder unterwegs bin, hat mir mal geholfen, mal in eine Welt einzusteigen, die ich vorher nie gesehen habe. Sie sagte, Dieter, ich zeig dir mal eine Welt der Verführung, die New Mystic, eine Bewegung in Amerika. Und ich habe viele Bilder gesehen, viele Logos und alles so vermischt. Da waren New Age war darin, Hinduismus, Jing und Yang und Freimaurer, ganz wilde Vermischung, sogar ganz religiöse Embleme habe ich dort entdeckt. Und ich dachte, wow, was läuft da eigentlich ab? Als ich letztes Jahr in einer ACK, das ist die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, zusammensaß mit evangelisch-katholisch und mit orthodoxen Christen, auch Leiter, dann war die Frage oder da ging das Gespräch darum, die evangelischen Pfarrer haben ja ein großes Problem, womit sie klarkommen müssen, nämlich bei jedem Schulgottesdienst, sprich bei jeder Einschulung, sind auch Imame dabei. Also zumindest, wenn es muslimische Kinder gibt, in den meisten Grundschulen ist das so und in den meisten Schulen auch. Und dann war die Frage oder das Thema aufgeworfen, gibt es denn ein gemeinsames Gebet, das wir sprechen können zwischen Moslems und Christen? Da dachte ich, oh, jetzt muss er aufpassen, Dieter. Also jetzt aber Achtung. Und ich habe sehr gut zugehört, weil ich den Finger hochstrecke und sage, stopp, das geht so nicht. Zum Glück haben sie die Kurve gekriegt und gesagt, das können wir nicht. Die Pfarrer können das einfach nicht. Wir müssen zwei Gottesdienste machen, einen für die Christen und einen für die Moslems. Aber wisst ihr, wo das lang geht? Ein Kollege von mir von der FEG wurde eingeladen von einem evangelischen Stadtpfarrer bei uns und er sagte, und er wurde eingeladen, ob er denn zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit den Moslems zusammenkommen könnte und ob er nicht auch dort an dieser Stelle einen Beitrag hätte. Der hatte also einen Grund gesucht, nicht dabei zu sein. Dass er ja nicht dabei sein könnte. Wenn wir glauben, dass wir das Ding im Griff haben, dann müssen wir echt aufpassen. Dieses bleibt standhaft hat eine Variante, eine wichtige Seite, religiöse, politische Verführung, in der leben wir. Und zwar ziemlich deutlich. Und es ist gut, wenn wir eine Haltung haben, die wir einnehmen können. Die Botschaft in dieser Zeit an Christen ist, stärkt den guten Weizen. Das heißt, stärkt dein Glauben. Mach ihn fester, mach dein Bekenntnis klarer zu Jesus. Wenn du noch hin und her wankst, wenn du nicht so richtig weißt, ist das alles so richtig. Hey, fang an, diesem Jesus Christus nachzufolgen. Stärk dich in ihm, verwurzel dich in ihm, in seinem Wort. Hab eine persönliche Beziehung zu ihm, denn der, der kommen will und verführen will, wird in gleicher Weise oder ähnlicher Weise wie Christus aufstehen und Zeichen und Wunder tun. Und wir Christen müssen aufpassen, dass wir sagen, oh, oh Hilfe, da passiert ja mehr als bei uns. Eine zweite Sache, die ich sehe, dass moralische Werte zerbrechen. Im 2. Timotheus 3, das brauchen wir jetzt auch nicht lesen, aber da wird von den schweren Zeiten oder schweren Tagen, die eintreten werden, gesprochen. Das griechische Wort für schwer bedeutet so viel wie, dass dort Menschen sind, mit denen man schwer umgehen kann. Unbelehrbar, lieblos, brutal, ohne menschliche Empfindung. Und die Gefahr, in der wir stecken, ist beim Umgang mit, soll ich sagen, mit schwierigen Menschen, mit lieblosen, unmoralischen Menschen, ist, dass unser Leben möglicherweise abfärbt von diesem Lebensstil. Vielleicht hast du das schon gemerkt, du wirst schlecht behandelt von irgendeinem Menschen, du wirst lieblos behandelt und was tust du? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das Gegenteil davon, im umgekehrten Geist zu reagieren, oder du wirst genauso wie diese Person. Du sagst Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und an der Stelle bin ich immer sehr nahe so im Alten Testament bewandert. Ich würde gerne, und manchmal mache ich das auch, Entschuldigung, aber ich merke, das ist nicht der Weg. Ich kann nicht mein Leben an den moralischen Verfall dieser Welt angleichen, sondern ich muss mich daran und gerade in dieser Welt abheben von diesem Wert. Ich gebe mal ein ganz billiges Beispiel, so mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wer in einem Mietshaus wohnt und da gibt es dann ganz viele Mietparteien und dann geht es um die Mülltrennung. So, es liegt daran, welche Leute du da unten in der Wohnung drin hast oder in dem Mietshaus. Und die einen, die trennen dann nicht, weil sie sagen, so Mist, ich weiß nicht, Karlsruhe, muss man hier trennen? Ja. Oh ja, muss man trennen. Es gibt ja Städte, die, das ist ganz furchtbar mit dem Trennen. Also muss man gucken, dass du den Teebeutel auch gut getrennt kriegst, wenn du den aus dem Wasserglas nimmst. Und dann merkst du, in der gelben Tonne ist der normale Restmüll drin. Und dann siehst du, im Restmüll ist der Plastikmüll drin. Und das siehst du jetzt vielleicht Woche über Woche so. Was passiert mit dir? Bitte? Ja, irgendwann hörst du auch auf zu trennen, oder? Warum sollst du trennen? Oder die Putzwoche, die hier, oder die Care-Woche, oder wie das hier heißt. Ja, wenn im Haus nicht geputzt wird, beim ersten, zweiten Mal lässt es durchgehen, da hängt wohl das Schild, jetzt sind wir dran. Ja, da sagen, nö, die anderen haben auch nicht, warum soll ich jetzt machen? Das ist damit gemeint. Achtung, dein Leben nicht anpassen, weil die anderen so leben wie die Axt im Wald. Heißt es nicht, dass du das genauso tust. Die Botschaft ist, auch hier an der Lieblosigkeit dieser Welt fange du an zu lieben. An der Beziehungslosigkeit in dieser Welt fange an, du Beziehungen zu leben. An den unmoralischen Werten dieser Welt fange du an, biblische Moralgrundsätze zu haben und danach zu leben. Das ist die Botschaft. Nun, ein weiterer Gedanke, der da ist, es werden Krieg und Hungersnöte sein. Die Bibel spricht davon in der letzten Zeit. In Markus 13 lese ich mal, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hört, erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben und es werden Erdbeben sein an vielen Orten und es werden Hungersnöte sein. Dies ist aber der Anfang der Wehen. Allein im vergangenen Jahr hat das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung weltweit 414 Konfliktherde beobachtet. Sie registrierten 45 hochgewaltsame Auseinandersetzungen, darunter 20 Kriege der schlimmsten Bewertungskategorie. Und wenn man alle schwelenden Konflikte weltweit betrachtet, kann man derzeit von einem absoluten Höchststand sprechen. Es war noch nie so schlimm wie heute. Obwohl wir Konfliktforscher haben, Friedensprogramme haben, Leute, die unterwegs sind, wird es nicht besser. Die Ungerechtigkeit wird nicht abnehmen, sie wird überhand nehmen. Die Botschaft an uns Christen ist, das Böse muss ausreifen bis in die letzte Konsequenz hinein, bis dahin, dass sogar die gute Schöpfung zum Leidwesen aller derjenigen, die sagen, wir müssen unser Klimaschutz und so und dies und jenes, hey, das geht alles rückwärts, wenn wir denken, das geht alles nach vorne. Warum? Der Satan wird gucken, dass er diese Welt ins Chaos stürzt, bevor Christus wiederkommt. Das ist sein Grundgedanke. Er schafft kein Paradies. Das macht Jesus. Er schafft aus Chaos wieder Leben. Das wird die neue Erde und der neue Himmel sein. Das wird kommen, auf jeden Fall. Aber der Satan wird gucken, dass alles, was hier auf dieser Welt ist, ins Chaos gestürzt wird. Das ist seine Handschrift. Ich glaube auch, dass als der Satan auf diese Erde gestürzt wurde von Gott, dass er auf diese Erde kam, wurde sie wüst und leer. So ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt alle theologisch auf der gleichen Seite sind. Sie wurde wüst und leer. Da, wo der Satan im Leben von Menschen oder in Regierungen operiert, wird es wüst und leer. Staub und Asche. Das ist seine Handschrift. Und da, wo Christus unterwegs ist, geschieht Neues. Neues. Eine weitere letzte Botschaft, die ich entdecke, es gibt mehr, aber auch Israel könnten wir reinnehmen, es ist ganz dramatisch, was da gerade auch in Israel abläuft, auch mit diesen Feuerherden und mit dem Tempelberg, der umbenannt werden soll in arabische Worte. Man leugnet einfach die Existenz auch des ersten Tempels und all dieses. Also es ist ganz verrückt, was gerade läuft. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber UNESCO lässt grüßen. Eine weitere Botschaft ist eben nicht zu erschrecken. Und da entdecke ich auch bei Christen, dass sie, wenn sie das alles sehen und das auch in einer größeren Dimension sehen, dass sie anfangen, furchtsam zu werden. Oh, ich erschrecke. Was passiert hier? So als wenn irgendwas, und glaub mir, jeder von uns hat schon mal gedacht, entgleitet Gott da nicht irgendwas gerade? Mal Hand aufs Herz. Haben wir nicht manchmal den Eindruck, das geht doch an Gott irgendwie vorbei, was da läuft? Weiß der denn richtig, was auf dieser Erde los ist? Und die Anweisung hier in der Bibel ist, erschreckt nicht, wenn ihr das Ganze seht, denn das hat einen positiven Nebeneffekt. Das Volk Gottes bringt in dieser Zeit etwas hervor. Sie wird geläutert, verändert, gereinigt, zubereitet auf das Kommende, was kommen soll. Die gute Saat reift gerade in der Bedrängnis aus, in Widerstand und in Bedrängnis wird Volk Gottes gereinigt, verändert, geprüft. Und da wächst etwas Gutes heran. So wie es eine verfolgte Kirche in der ehemaligen Sowjetunion erlebt hat. Sie ist gewachsen, sogar explosionsartig gewachsen, als sie verfolgt wurde. Oder China. Vor 50, wie viele Jahren für nichtig oder die Christen sind für tot geglaubt worden, dass da nie was aufstehen wird. In dem Moment, freue ich mich immer, da sitzt Gott und reibt sich die Finger und sagt, ihr werdet sehen, jetzt erst recht. Und die Christen wachsen in einer Riesenanzahl, über 50 Millionen Christen in China. Das ist gewaltig. Und wenn wir dermaleinst in den Himmel kommen, dann müsst ihr mal, wenn ihr reinkommt durch das ewige Tor, links gucken. Da steht drüber Chinatown oder Chinatown. Das wird spannend. Was für eine große Revolution Gottes, was hier da geschieht. Also da geschieht etwas von einer Veränderung, die Gott vorhat. China, gerade auch die Christenheit, wächst schneller als die Wirtschaft wächst. Und die ist ja auch eine lange Zeit bis auf die letzten Jahre gut gewachsen. Gell? Habe ich 50 Millionen Christen gesagt? 100 Millionen, sorry. Habe gerade eben neu gezählt. 50, 100 Millionen. Ich glaube, man kann es nicht mehr zählen. Genau das ist der Punkt. Unter den verfolgten Christen breitet sich die Kirche rasant aus. Ich habe jetzt neulich gehört von dem Leiter der AVC, das Aktionskomitee für verfolgte Christen und Notleidende, von dem Leiter der Schweiz, Sascha Ernst, den wir vorletzte Woche bei uns hatten, wurden die Christen von einem iranischen Bürgermeister gebeten, doch wieder in ihre Stadt zu kommen und eine Gemeinde zu gründen, weil der Segen aus der Stadt vor vielen Jahren gegangen ist, als sie die Christen rausgeschmissen haben aus der Stadt. Bitte kommt, die Gemeinde hat jetzt 300 Mitglieder und wächst stetig. Leute in unserer Welt sehen, da wo Christen nicht mehr sind, ist der Segen Gottes nicht da. Und könnt ihr euch vorstellen, wie das mit dieser Welt wird, wenn wir mal nicht da sind? Genau, alles wird ins Chaos stürzen. Das Reich Gottes wird kommen und sich weit ausbreiten. Das ist eine wunderbare Geschichte, so wie Jesus es verheißen hat. Das letzte Zeichen wird sein, das Evangelium von Christus wird allen Generationen, allen Nationen, Entschuldigung, verkündigt werden in aller Welt. Wir haben in den letzten 150 Jahren Entwicklung des Christentums eine Ausbreitung von Missionsinitiativen erlebt wie nie zuvor. Eine Statistik sagt, dass bis zum Jahre 1790 erst 2% der lebenden Weltbevölkerung zu Jesus Christus gefunden hatte. Bis 1940 waren es 3% und bis heute sind es 12 oder man spricht sogar von mehr Prozent in nur 70 Jahren. Hier multipliziert sich etwas. Gott ist unterwegs. Es ist ein Zeichen der Wiederkunft Jesu, dass das Evangelium allen Nationen verkündigt wird. Es ist ein Zeichen, das uns unser Herr gegeben hat. Übrigens, warum die ganzen Flüchtlinge hier sind, ich glaube nicht, dass wir das nur so zufällig erleben gerade. Sind wir unterwegs, diese Flüchtlinge einzusammeln, mit ihnen mal über Jesus zu reden? Bei uns sitzen mittlerweile Moslems im Gottesdienst. Ich warte noch, dass die Ersten sich für Jesus entscheiden und sich taufen lassen. Das wird ein Fest für mich werden. Ich freue mich jetzt schon darauf. Es gibt einige, die sagen, die noch nicht mal wiedergeboren sind, da müssen sie hingehen, da wird ihnen geholfen. Da kommen Leute, die sind in ihre Moscheen gegangen und die haben keine Hilfe erfahren. Und dann kommen sie in unsere christlichen Kirchen und werden aufgefangen, kriegen wirklich das Beste von uns. Warum? Weil wir sagen, Jesus liebt diese Menschen. Sie sind nicht umsonst in unserem Land, auch wenn ich weiß, dass nicht alles gut gelaufen ist in der Integration und immer noch nicht gut läuft. Wenn ein Zeichen erfüllt ist, dann wohl dieses, das Evangelium wird verkündet in aller Welt. Es gibt überall Missionare, das finde ich genial. Lass mich zum Schluss kommen. Was lernen wir aus dem Gleichnis von dem Unkraut im Acker? Ich glaube, das Erste, was wir lernen können, uns von allen unwichtigen Dingen dieser Welt mal zu trennen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Vielleicht den Koffer mal wieder gepackt halten, es könnte losgehen. Aber ohne den Gedanken, den Luther auch hatte, da nochmal ein Apfelbäumchen zu pflanzen. Ohne, dass wir sagen, wir ziehen uns zurück. Wir leben für Christus. Das heißt, der gute Weizen soll sichtbar werden. Ich möchte ein Nachfolger Jesu sein. Ich möchte echt und ehrlich und kraftvoll sein. Mein Leben soll wirklich davon zeugen, dass ich zu Jesus gehöre. Ich möchte den Einfluss ausüben, den Gott mir gibt. Ich will ständig auf der Hut sein. Ich will mein Leben klar leben. Das ist eine wichtige Botschaft in dieser Zeit. Lebe klar. Lebe klar. Und lebe in Erwartung. Er kommt wieder, glaub mir. So sicher wie ich hier bin. und das Amen jetzt gerade in der Kirche gesprochen wurde. Und das Zweite ist, pass auf, nicht vorschnell irgendwas ausreißen. Nicht vorschnell Feuer vom Himmel fallen lassen. Nicht vorschnell zu sagen, links, rechts, links, rechts. Ich entdecke auch manchmal bei denen, die ich gerne ausreißen möchte, dass Gott sagt, warte noch ein bisschen. Und dann entwickeln sie sich oftmals zu ganz, ganz positiven Nachfolgern Jesu. Hätte ich das Sagen, wäre die Kirche schon leer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, oder leere, ja. Aufgepasst, nicht richten, sondern sich investieren. Es muss eine Zeit der Reifung abgewartet werden. Gott gibt jedem Menschen Zeit zur Reifung. Das Böse muss sich ausreifen und das Gute. Das Böse wird an dem Guten erst sichtbar, dass es negativ ist. Und das Gute wird erst an dem eigentlichen negativen Leben hervorgekommen, hervorglänzen. Und das Dritte ist, dass uns alle einmal das Gericht treffen wird, egal wo wir sind. Auch wenn er sich Zeit lässt, das heißt ja Erwartung, wir warten auf ihn, er lässt sich immer noch Zeit, wann kommt er denn endlich? Wisst ihr, diese Erwartung ist ein wichtiger Faktor. Warte, erwarte, dass Jesus bald wiederkommt. Sei vorbereitet wie Simon. Erwarte Christus jede Stunde deines Lebens. In diesem einen Augenblick kann er kommen. Und ich glaube, dass diese Geschichte auch von diesen törichten und klugen Jungfrauen etwas sehr Bedeutsames sagt. Wir wissen nicht den Augenblick, aber wir wissen das jetzt, hier, heute. Ich kann jetzt, hier und heute sagen, wenn Jesus wiederkommt, bin ich dabei. Und wenn ich so jeden Tag neu lebe, dann kann ich auch bereit sein. Ich habe mir vorhin einen Löffel geklaut oben aus der Lounge. Damit schließe ich ab. Eine Frau aus Amerika, die sprach mit ihrem Pastor über ihre Beerdigung und bat dringlich darum, dass er doch, wenn er sie beerdigt, dass der Grabdeckel aufbleibt und dass die Leute, die zur Beerdigung kommen, doch an ihrem Grab, an ihrem offenen Sarg gehen können. Und sagt zum Pastor, bitte sei so lieb und leg einen Löffel oder steck einen Löffel in meine Hand. Jeder, der vorbeigeht, soll wissen, so wie wir das ja auch machen, wenn wir Gäste einladen. Der Löffel sagt was? Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Ich finde dieses Bild super schön. Das Beste kommt noch. Das, was wir in dieser Welt sehen, ist schon richtig schön. Aber hey, halt den Löffel in der Hand. Gib den nicht ab. Halt den Löffel in der Hand. Das Beste kommt noch. Jesus kommt wieder. Hey, und dann gibt es eine Party. Da kommt die heute nicht mit. Was für eine Lightshow wird da sein? Was für ein Jubel wird sein? Da werden auch die Afrikaner wahrscheinlich anders Musik machen wie heute Nachmittag in der Beerdigung, auf der Ordination. Wir werden unterschiedliche Stilrichtungen haben. Vielleicht gibt es auch Vorprogramme unterschiedlichster Art. Aber das Wichtigste wird sein, Jesus Christus ist in unserer Mitte. Er ist alles in allem. Hey, das Beste kommt noch.